Engineering. Insa, ich freue mich, dass du hier bist. Würdest du dich vielleicht kurz vorstellen, zwei, drei Sätze zu dir sagen, wo du herkommst, wo du bist?
Wo ich herkomme, wo ich bin, ja. Ich bin immer so ein bisschen doppelt verortet zwischen der Kulturwissenschaft und der Psychoanalyse und bin auch Professorin für Kulturwissenschaft an der Psychoanalytischen Universität in Berlin, was das ganz gut auch beschreibt, dieses Feld, in dem ich mich bewege. Und gleichzeitig bin ich auch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in Hamburg, wo ich quasi diese Art des Entdeckens auf einem anderen oder des Forschens auch auf einem anderen Feld noch betreibe.
Was meinst du damit, das Entdecken auf einem anderen Feld?
Also auf dem klinischen Feld, ne? Das, also sozusagen, ich habe mich immer gefragt, oft gedacht, so, also ich mag das sehr, auch so zwei verschiedene Bereiche zu haben, in denen ich arbeite. Und das Gemeinsame für mich ist einerseits natürlich auch so ein psychoanalytischer Zugang, aber andererseits oder damit verbunden auch, dass ich auch bei denen, auch in den Therapien das ungeheuer reizvoll finde, immer sowas rauszukriegen oder gemeinsam mit den Menschen, mit denen ich da arbeite, was zu erforschen, was rauszukriegen, was zu erkennen.
Und die Kombination von Kulturwissenschaften und Psychoanalyse, das ist ja jetzt nicht die, also übliche Kombination, oder aber du hast es, du denkst es und bringst es immer explizit zusammen, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das ist jetzt nicht das, was alle KulturwissenschaftlerInnen tun, aber gleichzeitig ist es auch nicht was so ganz fern liegt. Also man kann ja sagen, dass schon Freud hat ja auch kulturtheoretische Schriften entwickelt. Also die Psychoanalyse ist im Grunde eine Herangehensweise, die sich von Anfang an eben nicht nur den Individuen zugewandt hat, sondern auch kulturellen Phänomenen und Prozessen. Und das finde ich so ungeheuer spannend, weil es so damit auch, finde ich, eine sehr besondere Methode ist, was rauszukriegen über kulturelle Dynamiken, kulturelle Konflikthaftigkeit auch, also was sozusagen durch diesen Ansatz so besonders gut sichtbar gemacht werden kann.
Mhm. Genau, und wir haben uns verabredet, um heute über Messies zu sprechen, zu denen du forschst. Und hier zeigt sich das vielleicht ganz gut, weil natürlich gibt es das Phänomen Messi und das ist, oder Horder, oder ich weiß gar nicht, was der, im Deutschen sagt man eigentlich Messi, ne?
Mhm. Ja.
Was natürlich irgendwie psychoanalytisch interessant ist, aber dein Ansatz ist nochmal ein leicht anderer, also sich nicht sozusagen nicht zu lösen, warum gibt es das psychische Phänomen Messi, sondern dir anzugucken, wie Messis in den Medien dargestellt werden. Und also eigentlich, was für kulturelle Umgangsformen damit sich entwickeln, oder?
Ja, genau. Also das ist eigentlich ein wirklich gutes Beispiel zu sagen. Also wenn man jetzt sich eher für individuelle psychische Prozesse interessieren würde, dann würde man sich halt mit der Psyche der Messis beschäftigen, was eben in der Forschung, in der kulturwissenschaftlichen Forschung jetzt gerade nicht mein Ansatz ist, sondern eben genau auch die Medialität dieses Phänomens Messi-Sendung ernst zu nehmen und was ja auch ein öffentliches Format ist und wo ich denke, dass da eben auch kulturelle Konflikte verhandelt werden in solchen Sendungen. Also das ist ungeheuer reichhaltig, wie ich finde. Also ich bin schon eine Weile mit den Messis beschäftigt und entdeckte auch immer wieder neue Dinge, also wieder unterschiedliche ja, Felder, die auch in anderen, die auch sonst sozusagen gesellschaftlich diskutiert werden, da wieder auftauchen. Also um Beispiel zu nennen, natürlich die Frage von Aufräumen, von einer Ordnung wiederherstellen, was so ganz grundsätzlich ist, ne? Aber auch sowas wie verbindet sich diese Art, dieses Reinigungsrituals, was da in diesen Sendungen zelebriert wird, auch gleichzeitig mit, wie ist das auch ambivalent aufgeladen, ne? Also wie wird da gleichzeitig auch so ein Schwelgen im Schmutz bedient, auch beim Zuschauen. Wie überträgt sich das auch auf die BetrachterInnen vor den Bildschirmen, die quasi davon ja auch affiziert werden? Und es gibt aber auch so spezifische Themen, die ich auch sehr spannend finde in den Messi-Sendungen. Also zum Beispiel werden die Protagonistinnen in diesen Sendungen sehr oft als traumatisiert beschrieben. Also da gibt es dann eher so eine Tendenz auch, die, ja, also so ein Traumadiskurs, der gesellschaftlich auch hoch virulent ist, zu bedienen, sage ich jetzt mal, und gleichzeitig dem gegenübersteht, aber auch sowas, was eben auch einen Konflikt markiert, sowas wie gesellschaftliche Ideale von Eigenverantwortung, von Responsibilisierung, also dass sozusagen der Messi jetzt mal doch auch lernen soll, die Verantwortung wieder zu übernehmen. Also viele, auch Umgang mit Vergangenheit. Also mir fallen da ganz viele Sachen ein, ne? Auch Umgang mit Konsum. Also es sind so ganz viele Themen, die da in so einer Messi-Sendung, in so einer ja eigentlich eher so verächtlich angeguckten Sendung mitverhandelt werden. Und das finde ich so ungeheuer interessant.
Das ist also ein überdeterminierter Signifikant, wo ganz viele,
ja, genau.
wo ganz viele Fäden zusammenlaufen und man kann es aus verschiedenen Blickwinkeln angucken. Und ich hoffe, wir kommen heute auf so ein paar zu sprechen, weil das nämlich auch gar nicht so einfach ist, da aufzuräumen. Ne? Also
super, ja.
diesen Signifikanten. Also Messis ist ja irgendwie so ein, der Messi ist ja so ein Phänomen, das es noch gar nicht so lange gibt. Und ich habe jetzt nicht die Geschichte erforscht, aber ich weiß, dass ein berühmtes Beispiel ist, dass es in den 40er Jahren in New York die Collier Brothers gab. Also so ein paar ein wohlhabendes Bruderpaar, das irgendwie ein Haus in Manhattan hatte, in dem sie sich total zugeschanzt haben. Und als einer von beiden gestorben war, oder es gab, glaube ich, einen Vorfall, ich weiß die Geschichte nicht mehr, musste die Polizei, hat 3 Stunden gebraucht, um in dieses Haus reinzukommen. Und dann haben sie das alles auseinandergenommen und was sie da nicht alles rausgezogen haben, unter anderem ein ganzes Auto.
Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Ah ja, sehr schön.
Also es gibt sehr schöne Listen, die auflisten, was da alles rauskam. Also das war jetzt in den 40er Jahren, aber das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Das war einfach so ein exzentrisches, wohlhabendes Brüderpaar, das sich da zurückgezogen hat. Aber der Messi ist ja selber zu einem Massenphänomen geworden und wird auch ganz anders wahrgenommen, ganz anders diskutiert und ganz anders gezeigt. Und das ist ja eine jüngere Bewegung, ne? Oder ein jüngeres Phänomen. Ja. Also auch dieses Interesse, also erstmal dass der Messi irgendwie als Figur auftaucht und nicht nur als Ausnahme, sondern als Figur in der Gesellschaft und dann auch dieses Interesse und diese Lust daran, den dabei zuzugucken. Und jetzt ist die Frage, wie wir das angehen, von welcher Seite aus diesen überdeterminierten Signifikanten. Also so eine naheliegende Deutung wäre ja, und ich weiß aber nicht, ob das die interessanteste ist, dass wir halt einfach in einer Konsumgesellschaft leben, ne? In der so ein wie Zizek sagen würde, so ein Befehl zum Genießen gibt und dann wird halt sehr viel konsumiert und wo viel konsumiert wird, muss auch viel weggeschmissen werden und dann gibt es so eine Kreislauferzählung, die damit einhergeht und die kommt da ins Stocken. Das wäre jetzt vielleicht der offensichtlichste Blick auf die Messis.
Genau, das ist sozusagen, das ist wie so eine Art zur Schaustellung auch einer kranken Konsumkultur, könnte man fast sagen. Das hat ja sowas sehr auf die Spitze getriebenes, also wo etwas deutlich wird in der Beziehung zu den Konsumobjekten auch, dass das eben wie aufgeladen diese Beziehungen sein können. Also dass es sowas Übertriebenes hat von Konsum und von Abfallerzeugung und gleichzeitig aber auch die Zirkulation natürlich ins Stocken bringt, ne, indem der Abfall eben nicht entsorgt wird, sondern angesammelt wird und damit auch so sehr sichtbar wird. Also da sind schon viele Bezüge auch. Und das ist auch bei den Messi-Sendungen, die sind auch entstanden natürlich auch in der Zeit, also eher so von Finanzkrisen oder von wirtschaftlichen eher Krisenzeiten auch, wo, also die sind jetzt in Deutschland, sind sie so auf den Boden geschossen 2011, 12, wenn ich mich richtig erinnere, und im angelsächsischen Raum ein bisschen vorher. Also wo sozusagen das so virulent war auch, ne, der Umgang mit Konsum und auch der Umgang mit Verlust und die Frage des Wohlstands und natürlich auch, wie du schon gesagt hast, ne, auch Fragen des Abfalls, wie wird mit Abfall umgegangen und so weiter. Also das ist da alles sehr, wird sehr manifest als Thema, als kulturelles Thema auch.
Ja, wie läuft denn diese klassische Messi-Sendung ab? Die sind doch immer ähnlich strukturiert, oder?
Ja. Genau, also ich beschäftige mich vor allem mit der Sendung Das Messi-Team, das war eine RTL2-Sendung. Die sind aber auch, die hat einen charakteristischen Aufbau, ne? Das ist sozusagen, dann wird, also am Anfang gibt es so ein kurzes Intro, wo schon mal angerissen wird, um wen geht's da und so, und die Wohnung schon mal Einblicke gewährt werden und dann wird die Protagonistin oder der Protagonist ausführlicher vorgestellt, wo auch die Genau, wo irgendjemand hat gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr wer, die Wohnung in all its shocking glory gezeigt wird. So. Und nach einer Weile kommt dann das Messi-Team, eben so heißt die Sendung, diese Sendung ja auch, die besteht aus einem Entrümpelungsprofi und einer sogenannten Messi-Therapeutin, die dann eben nochmal diese Wohnung auch gemeinsam mit dem oder derjenigen besichtigen und auch natürlich entsprechend schockiert sind. Und dann beginnt also allmählich der Aufräumprozess, der unterschiedliche Elemente auch enthält, die so ein bisschen variieren können, aber also meistens dazu gehört, dass eben nach dem Ampelprinzip mit dem Messi sortiert wird, was kann weg, was nicht. Und das ist natürlich auch nie einfach. Also da gibt es, Ampelprinzip heißt, es gibt so Rot, Grün, Gelb und das wird dann so eben entsprechend markiert. Und dann irgendwann, wenn das so vonstatten gegangen ist, ach so, parallel erfolgen natürlich auch Gespräche und es wird so die Biografie auch beleuchtet. Und wenn so dieses Sortieren ein Stück weit abgeschlossen ist, dann wird der oder die Messi-Protagonistin meistens in ein Hotel verfrachtet und dann wird eben alles entsorgt, was entsorgt werden kann und wird gereinigt, geputzt. Das ist auch eine Ungezieferbekämpfung. Das wird alles natürlich auch so ausgestellt, ne? Dass man schön das auch zelebrieren kann. Genau, und wird auch neu eingerichtet in vielen Fällen, wo manchmal auch gezeigt wird, dass eben der oder diejenige sich auch Möbel manchmal auch so im Sonderangebot aussuchen kann.
So ein Clean Cut sozusagen, ein Neuanfang oder sowas?
Also der ganze Prozess wird dargestellt, ne? Das Aussuchen und dann wird auch gezeigt, wie dann, also die ist immer noch im Hotel und wie dann wird das eingeräumt und wird also alles schön hergerichtet und dann kommt irgendwann so der Höhepunkt der Sendung, die Protagonistin wieder geholt wird und dann eben sehen kann und man ganz gespannt ist, wie reagiert er oder sie jetzt darauf, wie das jetzt aussieht da.
Und sind das oft Momente der Erleichterung oder eher des Verlusts?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe das für einen Fall mir mal genauer angeguckt, wo ich versucht habe herauszuarbeiten, dass das eben auch sehr durchaus auch ambivalent ist. Also wird auch am Ende nochmal so ein Vorher-Nachher-Vergleich gemacht. Ne? Also da werden auch die alten Bilder nochmal gezeigt. Und das ist dann genau, wie du sagst, das ist dann sehr clean auch zum Teil in dieser neuen Variante und so fast steril in diesem Fall. So dass man da gar nicht mal in diesem Vorher-Nachher-Vergleich gar nicht so ganz sicher ist, welches ist jetzt eigentlich der reizvollere Zustand und auch so sprachlich dann irgendwie die Messi-Therapeutin sagt, wie war das? Ja, irgendwie, dass sie hofft, dass es so bleibt oder so und dann ist gar nicht so ganz klar, welchen Zustand meint sie jetzt eigentlich, so rein von der Bild-Wort-Abfolge. Und also ich finde, dass da schon auch mit gespielt wird, also vielleicht ist es auch unterschiedlich in den einzelnen Episoden, aber zum Teil schon damit gespielt wird, wie ambivalent das eben auch ist, ne? Und dass das gar nicht unbedingt nur viel, viel besser ist, wenn das so clean ist.
Ja. Trotzdem gibt es ja irgendwie die, also es gibt ja so ein Vorher-Nachher, damit spielt ja das Format. Und mit Schnitt und Clean Cut meinte ich eine Sache natürlich irgendwie so, es gibt einen Neuanfang im Leben. Und natürlich aber auch, und darauf hast du hingewiesen, das hast du rausgearbeitet in einem deiner Texte, das fand ich sehr interessant, das Medium selbst arbeitet ja mit dem Schnitt. Mhm. Also die Episode ist ja geschnitten und dadurch kann man eignet sich dieses Format natürlich auch auf gute Weise, um dieses Vorher-Nachher auch irgendwie super, ja, darzustellen.
Ja, genau. Genau, das Vorher-Nachher darzustellen, aber eben auch, ich finde eben, dass das Vorher-Nachher, dass die Sendung auch so sehr zeigt, dass das Vorher-Nachher eben nicht aufgeht und das wird mit vorgeführt und ich glaube, das ist auch durchaus auch, also allein schon dadurch, dass am Ende eben all die alten Bilder auch nochmal gezeigt werden, ist es nicht so ein linearer Prozess. Ne? Es ist immer so, eben zusammen, sind so viele Schnitte, wo das so nebeneinander steht. Und ich glaube, die Sendung arbeitet ja auch sehr stark eben mit genau der Lust und dem Genießen des Schmutzes, wo eben genau beide Ebenen bedient werden. Ne? Einerseits sowas wie, dass man denkt, ja klar, das ist ja sehr erleichternd jetzt und wie gut, dass es da jetzt wieder ordentlich ist oder auch sowas, ja Gott sei Dank sieht das bei mir nicht so aus, also wo so eine, ich sag mal, offizielle Tendenz bedient wird, aber gleichzeitig eben genau auch die andere, ne? Also die Unterseite, wo man eben genau auch dem anhängt, dass das so schön dreckig und durcheinander ist.
Also man muss ja dann, wenn man sich die Formate anguckt, die medialen Formate und nicht die Psyche des Messis selbst, dann muss man ja immer unterscheiden, dann gibt es ja immer die zwei Ebenen. Also es gibt die Person in der Welt und dann gibt es natürlich die mediale Darstellung und dann die Betrachterin, die sich das an reinzieht. Und du hast darauf hingewiesen, dass du hast es gerade schon gesagt, das Messi-Team auf RTL 2, das ist ja was auch selber unter Trash-TV läuft.
Ne? Ja, ja, genau.
Also das Format selber wird eigentlich als Trash bezeichnet. Genau, und als Schmutz. In einem deiner Texte schreibst du, glaube ich, da war eine Formulierung, die mir sehr gefallen hat, dass die Betrachterin sich gehen lassen kann, indem sie den Fernseher laufen lässt. Weil dieses Trash-TV wird ja auch teilweise, zeichnet sich ja dadurch aus, oder das verbinden wir damit, dass man den Fernseher anmacht und es läuft halt einfach, was läuft. Das ist ja keine gezielte Konsumtion sozusagen von einem bestimmten Format, sondern man lässt halt einfach laufen. Und das und dieses Laufen lassen, der Trash, genau, der findet hier auf beiden Ebenen statt.
Ja, ja, super, ne? Genau, das finde ich so toll auch. Das ist auch wirklich, da ist auch so eine Autosymbolisation sozusagen des Fernsehens selbst mit im Spiel. Ne? Also genau, laufen lassen, aber es ist ja genau das, was der Messi eben auch tut. Er lässt, also zumindest in dieser Darstellung, ne, er lässt die Dinge scheinbar laufen und sortiert nicht und entscheidet sich nicht, was er behalten will und was nicht und so. Also so wird es ja oft gesehen und genau. Und gleichzeitig Trash-TV, könnte man ja sagen, ist ja auch schon was, also insgesamt ist Fernsehen ja eher ein Medium, was damit zu kämpfen hat, dass es eher so ein bisschen verächtlich angeguckt wird. Ne? Es ist eben nicht irgendwie Kunst und es ist also es hat sowieso schon diesen verächtlichen Zug, und Trash TV hat das nochmal, wird das so auf die, ja, auch wieder ein Stück auf die Spitze getrieben und in der Messi-Sendung quasi wie mitverhandelt in der Sendung selbst.
Ja, die Meta-Ebene spiegelt die Content-Ebene.
Ja, ja, das, ja, ist toll, oder? Das finde ich immer total
sehr interessant sowas. Ja. 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 Genau, und dieses Laufen lassen und dass ich was ansammelt, also ich habe so im, als ich jetzt drüber nachgedacht habe, also man könnte ja, die Messis interessieren mich und ich habe, weil ich irgendwas an denen auch rührend finde, und das sind, glaube ich, die Subjekt-Objekt-Bindungen oder so habe ich mir das anfangs, glaube ich, erklärt, aber dass der Messi oder die Messi irgendwie, oft sind die Beschreibungen ja so, dass Objekte nicht auftauchen in irgendwelchen Tausch- und Funktionsbeziehungen, sondern als auch ästhetisch wahrgenommen werden, und zwar da eine ästhetische Gleichwertigkeit hergestellt wird zwischen, ich weiß nicht, die Plastikdecke von der Flasche kann genauso schön und wertvoll sein dann wie eine Brosche oder so, wie, ja, so ein Erbstück. Also die, ja, Dinge sind irgendwie auf einer ästhetisch auf einer gleichen Ebene oder werden erstmal ästhetisch wahrgenommen. Das ist natürlich irgendwie interessant und rührend. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was jetzt eigentlich den Messi vom Sammler unterscheidet. Und beim Sammler oder der Sammlerin ist es ja auch so, dass die Dinge oft nicht gesammelt werden, weil sie wertvoll sind. Also auf der Ebene ist es irgendwie gleich. Und vielleicht könnte man die Sammlerin noch so ein bisschen in so eine, sagen, da zeigt sich die Subjekt-Objekt-Beziehung als Fetischisierung oder sowas. Und dann kam ich auf die Unterscheidung zwischen Sammeln und Ansammeln. Weil und da zeigt sich, finde ich, was ganz Interessantes, weil wenn Sammeln hat so eine, hat so was Aktives, man sucht sich etwas raus und holt es aus dem Zusammenhang hervor, und ja, Ansammeln, das hat so, es sammelt sich an, ja, da kommt sowas durch das Sich, durch dieses Reflexivpronomen oder das Es auch, ich meine psychoanalytisch natürlich interessant, was passiert da eigentlich, wer ist da jetzt eigentlich noch Akteur oder, ja, wer ist, genau, noch, also wer ist noch Subjekt, kann man sagen, das Objekt, die Objekte sammeln sich an, oder also irgendwas ganz Interessantes zeigt sich hier schon in der Sprache, finde ich.
Super interessant. Das sind ja ganz viele Aspekte jetzt schon wieder auch. Also erstmal habe ich gedacht, ich finde wirklich auch, man muss unterscheiden zwischen eben den Messi-Subjekten und tatsächlich diesen Messi-Sendungen und auch den ProtagonistInnen darin. Das ist mir immer total wichtig. Auch das ist mir auch wichtig, wenn ich mich für diese Reinigungsrituale interessiere, keine Aussage über die Subjekte, die da gezeigt werden. Das kann ich gar nicht und will ich auch gar nicht. Und wenn man das wollte, dann wären die Sendungen auf einer ganz anderen Ebene nochmal kritisierbar, natürlich auch. Ne? Und dann wäre mir wichtig, wenn man sich sozusagen aber jetzt auf die Frage der Symptomatik nochmal, wenn man das so nennen will, begibt, dann ist das ja auch, wenn ich das richtig sehe, ist das sehr, sehr unterschiedlich auch, wie Messis Dinge anhäufen. Auch zum Teil ist es ja wirklich auch so, dass es, keine Ahnung, dass es auch wirklich eher hauptsächlich Papier ist oder so, ne? Und manchmal ist es einfach ganz wahllos alles Mögliche. Und also es ist so, deswegen finde ich es auch schwer, darüber so eine einheitliche Aussage zu machen, auch über die Unterscheidung zu den Sammlern und Sammlerinnen. Wobei ich das diesen Aspekt ganz, ganz interessant finde mit dem Ansammeln und den Akteuren, weil das ist zum Teil auch in den Sendungen sogar so, dass das das so geäußert wird, eben, ja, die Dinge sind irgendwie gekommen und nicht wieder gegangen. Also das ist genau diese, das ist auch wieder was, wo wo auch in den Messi-Sendungen, finde ich, was eben sich zeigt, was kulturell gerade so virulent ist, nämlich genau diese Frage der Subjekt-Objekt-Unterscheidung, ne, die ja auch, wo auch in den Messi-Sendungen dann auch wieder Kulturtheorien quasi überprüfbar werden, ne, die ganze Frage des neuen Materialismus, also die New Materialism-Theorien, die ja versuchen, genau diese Grenzen auch aufzuweichen, und die natürlich sich dann auch, es gibt da eine Autorin auch, die Jane Bennett, die sich dann auch da mit diesen Fragen beschäftigt und auch zum Teil auf die Messis an einem Aufsatz eingegangen ist und da sich darauf dann quasi stürzt auf solche Aussagen, ne, weil da quasi ja den Dingen dann so eine Art Handlungsmacht zugeschrieben wird, ja, könnte man sagen. Und ich finde das aber, sehr problematisch auch in diesen Ansätzen, weil die genau diesen medialen Aspekt häufig vernachlässigen.
Ja, da würde ich gerne kurz bleiben, weil mich genau der Punkt auch sehr interessiert. Also Jane Bennett hat, glaube ich, auch hervorgehoben, irgendwann im Englischen zeigt sich das vielleicht noch mal ein bisschen besser. Im Englischen kann man wird die Ansammlung von Dingen the hoard genannt. Also es gibt einen Hoarder, und aber die Dinge sind the hoard. Ja. Ich weiß nicht, ob es im Deutschen ein Äquivalent gibt. Ich glaube nicht. Aber the hoard is taking over. Da hat man dann diese vermeintliche Agency, ist ja der Begriff, den der New Materialism gerne verwendet, oder auch Bruno Latour mit der Actor Network Theorie. Und da kommt dann, und ich verstehe die Verführung, auch bei Jane Bennett in ihrem Buch Vibrant Matter schreibt sie ja auch darüber. Ich verstehe die Verführung und die Rührung an den Dingen, also diesen Dingen eine Wirkmacht zuschreiben zu wollen. Das ist mir erstmal sympathisch. Also ich sehe, dass man in die Richtung gehen kann. Aber trotzdem bin ich da auch wie du. Ich glaube, da haben wir eine ähnliche Vermutung, dass man dann vielleicht zu schnell weg ist. Und zwar vielleicht zu schnell in die Richtung des Animismus rennt oder in so eine Verbindung von Netzwerken von Dingen und Akteuren in der Welt und das Subjekt darüber aber verschwindet.
Ja, genau.
Und
ja.
Und die Medialität natürlich, beides, was du gerade angesprochen hast. Und deswegen frage ich mich, das ist jetzt alles unausgegoren, aber ich frage mich, ob man das nicht über dieses Es sammelt sich an, ob man nicht darüber was anderes wieder reinbringen kann, nämlich eigentlich den Rest, der in einem gespaltenen Subjekt, dem gespaltenen Subjekt der Psychoanalyse zwangsläufig der produziert wird. Das bleibt immer ein Rest, also irgendwas, was nicht einzuholen ist. Bei Jacques Lacan wäre es ja das, jetzt das gespaltene Subjekt, das durch die Sprache gespalten ist. Bei Freud das Subjekt, das in Unbewusstes und Bewusstes gespalten ist. Also es gibt aber immer, das Subjekt der Psychoanalyse ist immer ein gespaltenes. Mhm. Und in der Spaltung entsteht irgendein Rest. Und ich frage mich, ob dieser Rest, der kommt ja, das weiß man in der Psychoanalyse, der ist nicht einfach weg, sondern der zeigt sich, der will eingeholt werden, und manchmal zeigt er sich, also er zeigt sich oft als zu wenig oder als zu viel. Mhm. Und wenn man jetzt von diesen Dingen, the hoard, also dem S hat sich angesammelt, ich frage mich, ob man vielleicht daran sehen kann, dass sich da dieser Rest zeigt, und dass der Rest aber hat ja auch mal was Schreckliches. Mhm. Also für das einzelne Subjekt, aber auch gesamtgesellschaftlich gesehen versucht man eigentlich vielleicht den Rest eher so ein bisschen zu verstecken, und das kann man vielleicht ganz gut, indem der Rest zum Müll wird. Und dann sagt man, der muss eben weg. Und die Messis, die lassen das aber nicht zu. Die halten daran fest.
Und ja, ich glaube, ja, das keiner das wirklich zulässt, ehrlich gesagt. Ja.
Genau, aber in diesen Sendungen kriegt man jetzt dargestellt.
Ja, genau. Das ist sehr interessant. Also ich finde, dass bei diesen Ansätzen, also bei Bennett und so weiter, ich finde fast, dass die wollen ja eigentlich was sozusagen eine Grenze in Frage stellen, aber mir ist das fast zu eindeutig in der Zuschreibung dann der Handlungsfähigkeit oder der Handlungsmacht oder der Agency an die Objekte, ne? Finde eher viel interessanter, was passiert da eigentlich zwischen Subjekt und Objekt an der Stelle. Und das, finde ich, kann man mit der Psychoanalyse viel, kann man da zum Beispiel mit dem Triebbegriff gut arbeiten, ist mein Eindruck. Also Triebbegriff jetzt nicht im Sinne so einer biologischen Kraft, sondern eher auch in dieser Auffassung der französischen Psychoanalyse, wo sich das ganz gut mit diesem Rest vielleicht auch verbindet, den du meinst. Also dass das eben sozusagen so bestimmte, so schillernde Objekte sind oder so, auch das, was Bennett beschreibt, finde ich auch, diese Faszination für Trash oder sowas, wo man mit dem Betriebbegriff vielleicht genau dahin kommen kann, dass das auch, dass man über bestimmte Objekte auf eine Weise stolpert und es ist gar nicht mehr so ganz klar, also stolpern ist auch ein Begriff, den zum Beispiel John Kopczek in dem Zusammenhang verwendet, Und es ist gar nicht mehr so ganz klar, wo liegt eigentlich die Aktivität, ne? Also das finde ich viel interessanter, als es sozusagen gleich wieder jetzt den Objekten zuzuschreiben und dann irgendwie sagen zu müssen, ja, irgendwie das Objekt, das klammere ich jetzt mal aus. Also das sagt Bennett ja, ne? Sie sagt irgendwie, das will sie jetzt gerade mal nicht angucken, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Und dass das immer auch eine schreckliche Seite hat, eben genau. Also es hat so was Exzessives, ne? Hat der Trieb auch. Also dieses Interesse für sowas Überschüssiges, wo man dann auch so hängen bleiben kann und auch gegen eigene Ich-Interessen zum Beispiel, ne? Das immer weiter verfolgt. Ja.
Ja. Und dann aber den weil es was Schreckliches hat und dann ja irgendwie verurteilt wird durch Idealbildungen jetzt dann oder Idealurteile, die dann in diesen Sendungen gefällt werden und dann aber dieser interessante Loop, den du da wieder reinbringst, dass das ja dann wieder konsumiert wird, ja. Und sich da der Rest wieder zeigt und in dieser Schleife sieht man so gut, dass der Rest einfach nicht verschwinden kann.
Ja, ne? Nicht verschwinden kann und sogar auch, finde ich, also das ist eben auch schillernd, finde ich, ne? Das ist ja, ich würde auch sagen, diese Sendungen funktionieren ja nur, weil dieser Rest mit im Spiel ist oder weil eben auch diese Kehrseite und eben nicht nur die Idealbildung, dann wäre das sterbenslangweilig, ne? Dann würde man eine so eine Sendung vielleicht mal gucken, dann wäre das so ein Erziehungsprogramm vielleicht. Aber im Grunde würde ich sagen, geht es diesen Sendungen ja eben nicht darum, dass man jetzt sagt, ah ja, ich muss aufräumen, sondern es geht ja eher darum auch, ja, selber auch anhänglich zu werden, eben die Dinge laufen, wie wir das vorhin schon hatten, die selber auch in so eine, das Programm laufen zu lassen, also selber auch in so eine Messi-Position zu geraten und eben diese Massen an Bildern zu konsumieren und wahllos, könnte man sagen, also sehr ähnlich und damit sich auch genau dieser Schmutzseite oder diesem Verächtlichen auch zu assoziieren. Das ist ja im Grunde eher so eine Funktion, so eine Sendung, die Leute ja auch über diese Frage habe ich auch, finde ich auch ganz schön, diese Frage der Rückfälligkeit, ne? Also die wollen ja offiziell verhindern, dass die Messis rückfällig werden. Das wird dann auch immer so, also wird an manchen Stellen dann auch, ja, und versprichst du mir das? Ja, verspreche ich und so. Und gleichzeitig spielt die Sendung auf der inhaltlichen Ebene natürlich damit, dass diese Rückfälle immer möglich sind und gleichzeitig soll man ja als Zuschauerin vor dem Bildschirm soll man ja immer wieder rückfällig werden und immer wieder gucken. Also das und also ich glaube, ohne diese Seite dieser Anhänglichkeit an eben den Müll und an die Reste und an den Abfall und so weiter würden diese Sendungen ja überhaupt nicht funktionieren.
Mhm. Genau, und ich frage mich, ob es da Sinn macht, an der Stelle mit dem Rest und dieser Faszination, aber auch dem Verurteilen der Messis bei gleichzeitiger Konsumtion der Messis, ob da der, was ja auch eine Grenzziehung ist, ne? Also es geht ja sehr viel um Grenzen hier. Also jetzt haben wir schon gesagt, irgendwie die Subjekt-Objekt-Trennung, das ist natürlich eine Grenzung oder eine Spaltung. Und dann aber immer die Grenze im psychoanalytischen Sinne, wo bin ich eigentlich, wo fange ich an, wo höre ich auf? Und ich habe mich gefragt, ob es hier Sinn machen würde, das Objekt mit einzubringen von Julia Kristeva. Das Objekt ist ja das Verworfene, also keine Ahnung, wenn ich auf den Boden spucke, dann ist sozusagen das, was gerade noch Teil meiner selbst war, das bisschen Spucke, das eben noch zu mir gehörte, ist ja jetzt außerhalb meiner selbst. Ich habe es ausgeworfen, verworfen, aber es ist noch kein Objekt. Und dafür führt ja Kristeva diesen Begriff Objekt ein, der irgendwie so zwischen Subjekt und Objekt sitzt. Und da der Objektstatus für die Messis ja auch so ein bisschen fragwürdig ist, also die Frage ist, kann man da überhaupt noch von Objekten reden? Jetzt haben wir es gerade schon eher Rest genannt, weil die einzelnen Objekte verschwinden ja in der Masse der Dinge. Also wie du schon gesagt hast, da muss man vorsichtig sein, weil es gibt ganz verschiedene Arten dieser Ansammlungen, aber ein Phänomen ist eben sozusagen, das Haus füllt sich und das einzelne Objekt geht aber unter in dieser Masse, also es ist irgendwie auch nicht, wird auch oft als Teil der eigenen Persönlichkeit wahrgenommen, deswegen ist es so schwer, davon loszulassen. Und jetzt frage ich mich, ob das Objekt als irgendwie weder Subjekt noch Objekt irgendwie hier ein sinnvoller Begriff wäre.
Finde ich auch. Also wie gesagt, auf der Ebene der Sendung, wenn ich da jetzt bleibe, würde ich sagen, das ist zum Teil wirklich so, wo man sagen kann, da geht es ja genau darum, auch vielleicht sowas wie überhaupt ein Subjekt, was sich vom Abfall trennen kann, zu inszenieren, dass sich das, wie sich das herausbildet, fast. Ne? Also dass das am Anfang eben so unklar ist und dann heißt es auch immer, die Dinge sind die einzigen Freunde, wo oder die Tiere zum Teil noch oder so, dieser Messi-Sendung, wo das eben so, wo sozusagen das Menschsein noch gar nicht, also wo fast das so inszeniert wird, als ob diese Messis erst so richtig zu Menschen werden im Verlaufe der Sendung und gleichzeitig die ZuschauerInnen eben sich mehr und mehr auch in diesen Status der Messis begeben sollen. Also das hat ja so eine Doppeltheit immer wieder an allen möglichen Ecken. Und ich habe gedacht, ich kann mit dem Begriff des Abjekten da viel anfangen. Das hat auch natürlich so einen Bezug zu dieser ganzen Ekeldynamik, die da ja auch im Spiel ist. Und gleichzeitig ist mir immer wichtig auch, dass das eben die eine Seite ist, ne? Also dass das eben in Szene gesetzt wird und auf der anderen Seite eben diese, was wir jetzt auch schon ein paar Mal hatten, also diese Distinktion auch, also dass auf Seiten der ZuschauerInnen, dass die sich auch natürlich mit so einer Haltung gleichzeitig daran gehen zu sagen, naja Gott, da sieht es bei mir aber besser aus, sage ich jetzt mal. Und dass genau diese Doppeltheit eben auch wieder, was ja jetzt auch schon Thema war, also auf die Gespaltenheit des Subjekts verweist, ne? Also da habe ich auch zum Teil mit dieser Formel von dem Manoni gearbeitet, der ja diese Figur des Ich weiß aber dennoch ins Spiel gebracht hat. Ich also auch, also so, dass das auch auf allen möglichen Ebenen dieser Messi-Sendung funktioniert, sowohl, also wenn man diese TV-Messi-Sendung funktionieren ja nur, wenn der Messi sozusagen schon von sich aus irgendwie weiß, da ist was falsch bei ihm. Also da sozusagen, ich weiß, das ist irgendwie nicht in Ordnung, wie das hier aussieht, aber ich hänge ja so an den Dingen zum Beispiel. Aber auch die ZuschauerInnen, ne, zum Schluss, also ich weiß ja, wie es eigentlich aussehen sollte und ich weiß ja auch, dass es so nicht sein sollte, aber irgendwie muss ich trotzdem immer wieder diese Sendung konsumieren. Aber ich schaffe das nicht, die Bilder auszusortieren. Ne? Also da gibt es auf vielen Ebenen diese Gespaltenheit, auch in der Betrachtung, finde ich.
Ja, und jetzt fand ich gerade sehr spannend den Punkt, den du angesprochen hast, mit dass man vielleicht da eigentlich einer Subjektwerdung zugucken soll, ne? Also weil dieses Objekt ist ja ein kontinuierliches Sagen, das bin nicht ich, das bin nicht ich, das bin nicht ich, also eine Grenzziehung, also ein Werden des Subjekts am Objekt. Und das ist ja, um noch ganz kurz noch einen Verweis zurück auf den New Materialism, das Subjekt, also der New Materialism geht von einem Subjekt aus. Und das ist aber das psychoanalytische Subjekt wird ja erst am Objekt. Also es gibt eine Subjekt-Objekt-Spaltung, aber die ist miteinander verzahnt. Also erst am Objekt und das psychoanalytische Objekt kann ja auch der andere sein. Das muss ja kein Ding in der Welt sein. Aber erst in Auseinandersetzung mit dem anderen werde ich überhaupt erst geschaffen. Und vielleicht kann man dem New Materialism vorwerfen, dass die eigentlich schon von dem Subjekt ausgehen, das es schon gibt. Und da, wo, dass sie dann ausklammern und gar nicht so sehr also das problematisch finden, also das Feststellen ist problematisch finden und dann ausklammern, aber diese Verzahnung nicht so sehr sehen.
Und ja, beziehungsweise auch da ist es irgendwie so unverbunden. Ne? Ich finde einerseits genau das und andererseits sagen sie ja immer wieder, das ist alles auf einer Ebene angesiedelt, alle Lebewesen und so weiter. Also versuchen auch keinen Unterschied mehr zu machen. Das ist ja auch beides, finde ich, wieder. Und das passt, also da kriege ich auch, also da finde ich auch diese Ausklammerung so schwierig dann, weil das dann nicht mehr zusammengedacht wird. Und ich finde, das muss man genau. Ne?
Genau, weil dieses auf einer Ebene sehen, das heißt ja dann Flat Ontology und so. Also alle Dinge sind auf einer ontologisch auf einer Ebene. Und das hat aber natürlich so was Enzyklopädisches, Aufreihendes. Aber eine Enzyklopädie das ist eine Feststellung von Tatsachen. Und dass es aber so einen werdenden Prozess gibt, der was mit Verwicklungen zu tun hat, ist in dieser Aufzählung irgendwie nicht mitgedacht. Also der New Material lesen, die meisten Bücher starten mit langen Listen, die sind sehr schön zu lesen, eigentlich Poesie, ne? Aber mit Listen von Dingen.
Ja, genau. Mhm. Ja. Das ist ja das, was ich vorhin vielleicht auch so ein Stück weit meinte, mit, dass es ein bisschen zu eindeutig in der Zuschreibung fast ist.
Ne? Genau, ja, es ist eigentlich zu aufgeräumt.
Ja, finde ich wirklich. Ja, ich finde es eigentlich zu aufgeräumt oder eben ja dann eben zu ausklammernd, also aufgeräumt, weil ausklammernd.
Ja, genau. Ja. Und jetzt diese Subjektwerdung am anderen sozusagen, also am Objekt, dass sich am Objekt werdende Subjekt, das irgendwie was verwirft und sagt, das bin nicht ich, dem kann man jetzt zusehen in diesen Sendungen, hast du gerade gesagt, das fand ich sehr spannend. Also eigentlich so ein bisschen die Aufforderung, du hast was aus, hier gibt's einen Auswurf, hier gibt's einen Rest, aber der ist noch nicht zu Müll geworden. Also Müll ist ja auch ein Abdecken. Mit dem Begriff Müll deckt fast man all das, was sozusagen, was der Rest ist, zusammen unter einem Begriff. Aber es wird natürlich auch wirklich physisch wegsortiert. Es gibt Orte dafür. Das ist dann verschwunden. Und du schreibst an einer Stelle in deinem Text, dass die Messis die Dinge eigentlich davor bewahren wollen, Müll zu werden. Und dann halten sie aber natürlich irgendwie an diesem komischen Objektcharakter fest. Und könnte man jetzt sagen, dass die Sendung dazu da ist, zu sagen, du bist im Prozess der Subjektwerdung, aber du bist da noch nicht ganz, mach das jetzt, vollzieh das jetzt.
Ja, genau. Also wie so ein Lehrstück auch. Ne? Ich würde ja, wie gesagt, ich möchte immer vermeiden, sozusagen jetzt, dass das möglicherweise in so eine Nähe rückt, dass man über die Subjekte spricht in diesen Sendungen. Es ist eher wie für mich wie so ein Lehrstück, wo an bestimmten Figuren sozusagen was demonstriert wird. Mhm. So könnte man vielleicht sagen. Ne? Genau. Und das finde ich auch. Also das ist ja auch, sonder dich doch jetzt von dem, sonder dich ab und mach eine klare Zuordnung, was Müll ist und was nicht. So, das ist ja schon mit diesem Ampelprinzip sortieren. Es geht ja viel um Sortieren dann auch. Sozusagen dich aus so auch ein Stück weit sich zu dissoziieren von dem Müll, von dem, was dann Müll eben genannt wird, von dem Übermaß und von dem Vermischten auch. Ne? Also dass das Vermischte eben sozusagen sich da, das wäre so das offizielle Programm, dass da Trennungen hergestellt werden. Es werden dann ja auch, das wird auch immer so zelebriert, wie viele Container dann kommen müssen, um dann den Abfall, die riesigen Mengen dann da abzutransportieren und so. Ne? Und noch einer ist nötig. Und genau, also all das, wo das dann bleibt, das ist dann irgendwie innerhalb dieser Sendung eigentlich nicht mehr relevant.
Ja, und ja. Müll oder nicht Müll, genau. Und dann, aber wenn es nicht Müll ist, dann muss es eigentlich wieder ein Objekt werden. Also es darf nicht dann in der Masse bleiben. Ne? Also stimmt. Da hier gibt es so eine binäre, eigentlich ist es deswegen Lehrstück passt sehr gut, weil das sozusagen, man stellt jemanden an, anhand jedes Objekts an diesen Scheideweg und sagt, entscheide Müll oder nicht Müll.
Ja.
Und die Zwischenzone, das Vermischte, ich habe ja immer sehr große Sympathien für die Grauzone, das Vermischte wird da irgendwie natürlich da bedroht.
Ja, und das ist auch ganz schön. Zum Beispiel gibt es da auch so eine Sendung, wo auch so ganz viele Kuscheltiere sind. Ne? Und das ist genau, wie du das sagst. Also am Ende dürfen natürlich ein paar Kuscheltiere auch bleiben, aber die müssen dann auch ihren Platz haben und sozusagen einen Platz haben, wo sie auch hingehören. So,
genau. Und dann kommt so ein weiteres Begriffspaar, über das ich nachgedacht habe, ist dann Sorge und Entsorgen. Weil wenn man sagt, das ist nicht Müll, dann hat man eigentlich eine neue Verantwortung wieder für das Objekt. Dann muss man es als Objekt anerkennen. Und dann muss man sich aber eigentlich um die Dinge muss man sich auch kümmern, damit die auch nicht kaputt gehen oder verrotten oder Insekten sich einnisten. Also man muss sich eigentlich um sie sorgen. Und es zeigt sich so schön, dass wir diesen Begriff haben, Entsorgen, der ja sagt, okay, wenn es Müll geworden ist, dann ziehe ich meine Sorge von dem Ding ab und dann kann ich es erst entsorgen. Oder dann.
Ja, genau, ja. Wobei ich finde, sozusagen, ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig verstanden habe, aber die Messis selber, die sorgen sich ja zum Teil sehr um die Dinge. Ne? Also ich habe gerade nochmal, auch als du das vorhin gesagt hast, ist mir das so eingefallen, ein Beispiel aus der amerikanischen Hoarders-Sendung. Da gibt es so auch, also als du das gesagt hast mit dem Ästhetischen, also da gibt es ja so auch was weiß ich, das dann irgendwie dafür gesorgt, also da wird auch, ich glaube, es war ein Kürbis oder was, also jedenfalls so völlig auch verrottet, aber eben immer noch so, dass das immer noch was ist, was eben seinen Wert hat und dann wird er so entblättert und das ist wahnsinnig schön, was da so zum Vorschein kommt dann auch, weil innen drin ist da noch irgendwie, glaube ich, was irgendwie noch nicht verrottet ist oder so, ne? Und also da gibt's ja eine große Sorge um die Dinge auch schon in dem Messi-Stadium, sag ich mal, ein Tüdelchen.
Ja, und dann, also eine Sorge auf jeden Fall auf der, also ich glaube teils, ne? Also um einzelne Gegenstände, viele gehen ja dann auch in der Masse auch unter und dann aber die Größe, auch die Sorge um, weil über was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist das Haus. Also es gibt sozusagen, das mag sein, dass man sich um den einzelnen Gegenstand sorgt, aber sorgt man sich dann, man hat ja die Verantwortung und das scheint eine gesellschaftliche Verantwortung zu sein oder so dargestellt zu werden, sich um das Haus zu sorgen. Und wenn das sich anfüllt, dann ist man seiner Sorgepflicht eigentlich nicht nachgekommen.
Ja, das stimmt. Vielleicht würde ich da eher von Verantwortung auch reden. Also das ist sozusagen, dass die Verantwortung nicht übernommen wird. Ne? Also ja. Vielleicht passt da auch der Sorgebegriff. Müsste ich nochmal drüber nachdenken.
Ja, Sorge manchmal zu Care im Englischen.
Ich dachte, dass auch für die Tiere, die da leben und so, ne, dass dann immer gesagt wird, natürlich gibt es da so eine ganz große Anhänglichkeit und gleichzeitig übernehmen sie nicht Verantwortung dafür, die so gesellschaftlich gewünscht ist,
ja.
Indem sie dann gut für sie sorgen.
Ja. Und dieser Hausbegriff, also das hat ja, da sind wir wahrscheinlich wieder beim Thema Grenzziehungen, ne? Also das Haus ist ja schon immer eine Metapher eigentlich für den Körper oder für das Ich oder sowas. Und da werden Grenzen gezogen, aber irgendwie so abgesondert ist es dann doch nicht, weil das, also ich frage mich, woher eigentlich diese große Bedrohung, es wird als Messis werden doch irgendwie fast als Bedrohung wahrgenommen und so ja auch inszeniert in diesen Sendungen. Also wenn man jetzt sagt, das Private oder das Haus, das geht mich gar nichts an, warum geht es uns dann was an? Hast du da eine Idee zu? Das ist für mich echt eine offene Frage.
Ja, das stimmt. Also was mir ja dazu einfällt, ist, dass meistens, oder jedenfalls in den Sendungen, die ich gerade vor Augen habe, diese Innen-Außengrenze, also man ist vor dem Haus, alles sieht ganz in Ordnung aus und dann wird auch oft gesagt, ja, idyllische Kleinstadt oder alles ist in Ordnung und dann ist so und dann, aber in einem Haus, da ist irgendwie was los. So. Und dann folgt so eine, also ich habe gerade eine Sendung auch vor Augen, folgt so eine Kamerafahrt, also wie in den Körper hinein, wo dann eben der ganze Müll und der ganze Dreck und auch die Exkremente quasi, ne, also die dann sichtbar werden. Und also vielleicht genau, dass diese Innen-Außendifferenz so bedrohlich ist. Also dass es eben genau darum geht. Normalerweise kann man da nicht reingucken und dann wird auch natürlich verhindern auch diese Protagonistin immer, dass da jemand reinkommt und lassen nur das, also wenn überhaupt nur ganz wenige Menschen rein und dass man nicht weiß, was gärt da eigentlich so im Innen, ne? Dass das vielleicht so eine Bedrohung macht, wobei ich finde, dass die Messis in den Sendungen auch nicht nur als Bedrohung inszeniert werden. Die werden auch oft als krank und traumatisiert und so. Also das hat auch dieses beide Seiten. Also das.
Ja, aber die Krankheit ist ja auch eine Bedrohung, oder?
Ja, aber das Messi-Team kann es ja richten.
Ja, genau.
Das ist eine vorübergehende Bedrohung. Ja.
Ja. Ich habe mich noch gefragt, wenn das Haus so als Metapher verwendet wird für den Körper oder für das Subjekt selber oder sowas. Und dann, und aber natürlich gibt es auch die Bewohnerin oder den Bewohner darin. Also haben wir irgendwie so zwei Grenzen. Und dann, wenn ich nochmal so auf den Objektbegriff von Chris Hever zurückkommen darf, irgendwie das Verworfene, das Auswerfen ist ja ein Auswerfen nach außen. Mhm. Und wenn sich aber jetzt, wenn man davon ausgeht, dass man sich vielleicht irgendwie auch mit seiner Wohnung identifiziert als Erweiterung des eigenen Ichs und dann wirft man aus, aber man wird, das ist dann wie so ein Auswurf nach innen. Weißt du, was ich meine? Also es gibt, es gibt so zwei Grenzen. Also und dadurch bleibt es in der Schwebe. Also das, diese Dinge, die noch nicht zum Müll geworden sind. Aber irgendwie, wo es eine Forderung gibt, sag doch, ob das Müll ist oder nicht. Die sind ja irgendwie Dinge in so einem ganz ambiguen, so einem ganz ambigen Zustand, ne? Also die so in der Schwebe gehalten sind. Mhm. Und vielleicht ist das die Bedrohung, glaube ich, weil das wieder der Rest ist. Oder eine Ambiguität eine Bedrohung ist, immer.
Ja, genau, das finde ich sehr spannend. Und gleichzeitig finde ich aber auch wirklich auch die Differenz innen außen, dass die so zum Teil so krass ist, wird dann zum Teil gesagt, dass die auch, keine Ahnung, ich glaube, in einer Familie sind die Messis im Außen, also im Leben außerhalb des Hauses, sind die dann irgendwie so Hotel, also die da aufräumen in den Hotelzimmern. Also da können sie das auch. Ne? Also dass es da so eine Kluft gibt. Ich glaube, das ist auch was Bedrohliches. Also dass man das so schwer, was brüten die da aus, sozusagen in so einem nicht einsichtbaren Ort, wo doch nach außen alles so in Ordnung scheint.
Ah, der Fassade kann man nicht trauen, quasi. Oder die Dissoziation vielleicht auch.
Ja.
What's he building in there ist irgendwie so eine Songzeile aus einem Lied von Tom Waits. What's he building in there? Aber das stimmt, das ist unheimlich. Was ist hinter den verschlossenen Türen? Ne?
Ja.
Ja. Du hast vorhin schon angesprochen, dass du dich auch mit dem Trauma auseinandergesetzt hast, weil in diesem Lehrstück, das die Messi-Sendung ist, ist ja eine Form, die das annehmen kann, weil du jetzt gerade den Begriff Pathologisierung eingebracht hast, dass ein traumatisches Ereignis zugeschrieben wird und dann dieses Konsum- und Lebensverhalten als Kompensation oder als, naja, Traumaverarbeitung herausgearbeitet wird. Und daran störst du dich, glaube ich, ein bisschen, oder? An dieser Erzählung? Oder habe ich das falsch rausgelesen?
Nein, also was heißt stören? Also ich finde es eher auch wieder erkenntnisreich, also das, weil ich finde, dass der Traumadiskurs ist ja sozusagen, wird ja so, ist ja so überpräsent auch kulturell gerade. Ne? Das finde ich eher, das finde ich eine kulturelle Tendenz, die da auch wieder sichtbar wird. Also das ist auch zum Teil in diesen Sendungen so, dass das auch wieder so was völlig Maßloses hat, auch in der Traumatisierung. Also dass das wirklich, dass das Lebensgeschichten werden da erzählt, da denkt man, das kann alles nicht wahr sein. So. Und also da wird eine schlimme Erfahrung auf die nächste, nach der nächsten geschildert, diese Protagonistin da gemacht haben. Und was mich jetzt auf der Ebene wieder der Sendungsinszenierung interessiert, ist eben genau, dass ich denke, es gibt auch gesellschaftlicher unterschiedliche Diskurse, die sozusagen so gerade vorherrschend sind, und einer davon ist der Traumadiskurs und der andere ist eben eher einer, wo es um sowas wie Responsabilisierung, Verantwortungsübernahme geht. Und die sind ja auch gesellschaftlich widersprüchlich, ne? Also das ist so, wenn es sozusagen eher um diesen Traumadiskurs geht, dann sind die Menschen, die Traumata erlebt haben, ja eher werden ja eher als Opfer wahrgenommen. Und das ist so im Widerspruch zu dem, was gesellschaftliche Anforderungen auf der anderen Seite ist. Und ich finde, genau das zeigt sich beides in diesen Sendungen, auch in der Widersprüchlichkeit. Also dass die erstmal so als Opfer ihrer Verhältnisse durchaus wahrgenommen werden und in Szene gesetzt werden. Und gleichzeitig immer in unterschiedlichem Ausmaß, auch je nach der spezifischen Konstellation, sie aber gleichzeitig eben auch angepasst werden sollen an diesen Imperativ von Verantwortungs-, also von Selbstverantwortung. Ne? Also, und da das ist ja auch quasi die Geschichte, die da erzählt wird, könnte man sagen. Also, dass jemand, der schwer traumatisiert ist, der viel zu wenig Hilfe bekommen hat im Leben, nun endlich die Hilfe bekommt, die er braucht, um dann ein selbstverantwortliches Subjekt zu werden.
Ah, okay, aber es muss sozusagen, es gibt dann den Einschnitt, den einen Griff oder die Zuwendung des Messi-Team und das sozusagen aufräumt oder einen Schnitt setzt und danach kann die Verantwortlichkeit beginnen.
Ja, beziehungsweise sie wird auch beigebracht. Also ich erinnere da gerade auch an so eine Sendung, wo zum Beispiel dann so Besuche gemacht werden im Tierheim, wo dann die Frau, die Protagonistin da den verantwortlichen Umgang mit dem Tier beigebracht bekommt. Also das wird richtig auch vorgeführt.
Also eine Hygieneerziehung sozusagen, also nochmal.
Ja, also oder eben auch, dass sie das Verantwortung für das Tier übernimmt und das ganz klar, dass die Rollenaufteilung zwischen ihr und dem Tier klar ist und dass das erstmal auch nur in so einem Schritt, so einer Patenschaft für so ein Tier, noch kein eigenes Tier, erstmal so Zwischenschritte gemacht werden, ne, damit dann letztlich eine Selbstverantwortung oder eine Verantwortung, ein verantwortliches Verhalten erlernt wird, was da auch dazu führt, dass man natürlich am Ende erwartet von den Messis, dass sie nun aber bitte auch selbstverantwortlich ihre Wohnung sauber halten, die jetzt so schön aufgeräumt ist.
Aber eigentlich eine Erwachsenwerdung, oder? Also das ist ja eine totale Infantilisierung, zu sagen, du kriegst erstmal ein Haustier, aber nur auf Zeit. Und
genau, ja, eine Erwachsenwerdung, genau.
Ja, ja. Und da erwachsen werden oder überhaupt Subjektwerdung ja mit Hygieneerziehung zu tun hat und aber jede die Hygieneerziehung auch für ein Kleinkind ja immer mit einem Lustverlust zu tun hat. Also
total.
halten die sozusagen, also wiederholt sich das da in diesen Sendungen. Deswegen finde ich den Begriff Lehrstück gut, dass du den eingebracht hast, ja.
Zumindest ist das die offizielle Ebene, sag ich mal, oder das programmgemäße. Ja, und darunter läuft eben noch die andere.
Die dunkle, der Rest.
Wo natürlich auch die beste Sauberkeitserziehung nichts gegen die Lust an irgendwelchen Ekelsubstanzen auch tun kann, aus der psychoanalytischen Sicht.
Ja, und dann wird es aber natürlich so aufbereitet, in einem Text von dir schreibst du auch darüber, dass natürlich dadurch, dass das ein Fernsehformat ist, kriegt es ja schon, hat es was Sauberes. Also man ist ja, man konsumiert es ja übers Auge und nicht über die, man fasst es nicht an sozusagen. Also da wird schon so eine Distanz eingezogen.
Ja, einerseits schon, andererseits gibt es bei Freud auch, ich weiß gar nicht genau, wo er das schreibt, das auch sagt, dass auch irgendwie auch die Erinnerung kann aktuell stinken. Also sozusagen auch über eine Medialität hinaus kann trotzdem auch eine Affizierung anderer Sinne erfolgen. Ne? Auch wenn sozusagen das jetzt nicht, die Bilder nicht direkt stinken, dass trotzdem sowas natürlich heraufbeschworen werden kann auch.
Und auch das Ekelgefühl, wenn man zu viel konsumiert hat oder so, ne? Also fühlt sich ja viele sehr schuldig und schlecht dann. Und jetzt habe ich schon wieder. Und dieses Serielle, also das ist ja jetzt nicht nur mit Messi-Sendungen, aber überhaupt die Serie ist ja sehr populär in den letzten Jahren. Und das Serielle, sowas Endloses, die Kette, die immer das andere nach sich zieht, wo man so schwer aufhören kann und so, das hat ja auch was von diesem, nicht aufhören können, zu viel konsumieren, zu viel essen vielleicht auch, aber den Ekel, der damit einhergeht.
Ja, genau. Also das habe ich auch irgendwo mal geschrieben, dass ich auch finde, da wird ja die Rückfallgefahr, die befürchtet wird, wird gleichzeitig immer inszeniert. Das wird ja immer wieder rückfällig, indem es wieder von jede Sendung geht es wieder von vorne los, ne?
Ja.
Mit diesem ganzen Müll. Ja, genau. Ja.
Und so im Alltagssprachlichen, also ich frage mich jetzt so, weil du ja sagst, es sind auch Reinheitserzählungen, ne? Oder wie ist dein
Reinheitsrituale, habe ich, glaube ich, gesagt.
Reinheitsrituale, genau. Und
Reinigungsrituale.
Reinigungsrituale. Ja. Also man geht aber von dem, irgendwie von dem Urzustand aus, der irgendwie rein ist. Also oder von einem, ich kenne das so im Alltagssprachlichen, wenn man sagt, keine Ahnung, man trifft eine neue Person und weiß nicht, ob man sich auf die einlassen soll, dann sagt man im Englischen so, he or she's got baggage. Ne? Also da vorbelastet, da ist jemand schon zu beschwert vom Leben und den Dingen. Also natürlich können es physische Dinge sein, aber natürlich meint man auch so emotional baggage.
Ja.
Und das ist so, das ist suggeriert immer, dass sich da was angesammelt hat übers Leben, was sozusagen das reine Subjekt so ein bisschen beschwert oder so. Ne?
Also, ja, interessant, ja.
Ja.
Ja, finde ich, aber das finde ich total, total interessant, aber ob es sozusagen am Anfang so ein reiner Zustand ist, gleichzeitig ist natürlich, wenn man jetzt nochmal erwachsen werden, wenn man das nochmal aufgreift, ist natürlich gleichzeitig so, dass das Kindliche auch assoziiert ist, eben mit diesem noch nicht einen Ekel bei eigenen Exkrementen zu haben und so. Da hat es ja auch was sehr Unreines, ein Tütelchen, ne, wo auch der Anfang eigentlich nicht so was Reines hat. Also das finde ich nochmal eine spannende Überlegung, ob es da auch so eine doppelte Figur gibt. Also klar, aber das mit dem Baggage und das sozusagen, dass sich da auch was angesammelt hat im Leben, das kann ich ganz gut, finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Ich denke immer gleich in diesen Sendungen selbst und dann habe ich gedacht, es gibt da auch eine, wo die auch, ich glaube sogar sagt, wo die gefragt wird dann auch, wird dann so ein Lebensstrahl gezeichnet und wann die Probleme angefangen haben und dann sagt sie, von Geburt an. Also da gibt es gar kein Vorher.
Genau, und dieses, weil du gerade die Unterteilung aufgemacht hast, natürlich beim Säugling gibt es sozusagen den Dreck und den Schmutz in einfach physisch, aber vielleicht geht man von dem psychischen Subjekt als einem zunächst mal so ideal rein, auch unbelasteten Subjekt aus, das dann halt erst im Werdegang sozusagen Sachen ansammelt und dann aber von Geburt an ist dann, also das merkt man, dass wir das eigentlich nicht denken. Also als würde man irgendwie anders, befreiter auf die Welt kommen und dann würde erst was passieren, ja.
Aber ja, wobei, das ist wirklich die Frage, auch wahrscheinlich bin ich da auch zu psychoanalytisch verdorben. Ich würde das nie so mit diesem reinen Zustand am Anfang denken.
Ich auch nicht, ich meine es so in der Alltagssprache,
genau, gerade was sich da zeigt. Die so auch bombardiert sind natürlich von bestimmten phantasmatischen, fast physisch, also wenn man Melanie Klein denkt oder so, ne, also dass da, was da sozusagen abgeht, das ist ja irgendwie alles andere als unschuldig und rein.
Ja, man könnte ja auch sagen, man wird so in, man wird in die Unordnung geboren, ne, also man, das Subjekt wird ja in eine unverständliche, messy Welt geboren eigentlich und muss dann erstmal anfangen, sich darin zurechtzufinden. Also ich glaube, du hast da auch mit Laplanche, mit dem ich mich überhaupt nicht gut auskenne, aber ein bisschen gearbeitet, ne? Also dessen Theorie, das wirst du jetzt vielleicht besser erklären können, aber ja, ist, dass man rätselhafte Botschaften.
Genau, stimmt, ja, ja. Genau, also das bei Laplanche ist es tatsächlich, wie soll man das erklären? Also das sozusagen schon in den frühesten Pflegehandlungen, aber auch zum Beispiel medial lässt sich das denken, neben dem, was da getan wird, also dass eben beispielsweise das Kind ja physisch gereinigt wird, dass sich eben immer auch unbewusste Botschaften mittransportieren, die auch für die Erwachsenen nicht bewusst sind und die das Ganze sozusagen auf eine ganz andere Art und Weise aufladen können, das Geschehen auch. Und dass da auch immer eine Art von Übergriff erfolgt, könnte man sagen, ohne dass das jetzt was ist, was einen kriminellen Charakter hat oder in die Richtung geht, sondern einfach, dass da etwas übergreift auf den Säuglingen durch, was so die Fantasien und auch die sexuellen Aufladungen beispielsweise bei Pflegehandlungen, die wie gesagt in dem Prozess selber niemandem bewusst sein müssen, dass das da alles auch eine Rolle spielt. Aber ich habe nochmal gedacht, das finde ich auch nochmal, das ist auch innerpsychoanalytisch nochmal interessant zu gucken, weil das wirkt ja jetzt tatsächlich in diesem Bild so, ne, als ob es sozusagen erstmal, als ob da so diese rätselhaften Botschaften und das, was da an Erregungspotenzial, dass das von außen in den Säugling dringt. Und gleichzeitig ist ja die Frage, jetzt nochmal, wenn man mit Melanie Klein zum Beispiel denkt, dann würde ich sagen, dann würde die ja nie von sowas ausgehen, dass sozusagen die Unordnung immer erstmal nur im Außen ist, sondern dass das immer schon auch innen ist, ne? Also das
da trifft Unordnung auf Unordnung.
Ja.
Ja. Und dann ist die Ordnung der Versuch, der zwischen Unordnung und Unordnung zu vermitteln.
Ja, super. Das ist ja toll. Genau.
Ja, aber was ich da spannend dran finde, ist so das so zu sehen, dass man eigentlich in den Mess geboren wird und dann Mess ist, in den Mess geboren wird und dann Ordnung schaffen muss, aber diese Reibung zwischen Subjekt und Objekt und dass da vielleicht auch erst Sinn entsteht. In einem anderen Text von dir, wo es über den Begriff des Übergriffs geht, der für wichtig für dich ist, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, aber da schreibst du auch darüber, dass es das Sinn ja, also dass man nicht davon ausgehen kann, dass das Sinn in der Welt ist und man kommt sozusagen als Gefäß oder als noch nicht verstehendes Subjekt auf die Welt und übersetzt dann den Sinn der anderen, bis man ihn selber versteht, sondern dass Sinn vielleicht erst daran produziert wird oder Bedeutung erst dort entsteht, wo man Bedeutung schaffen muss, also weil aus einer Notwendigkeit heraus. Mhm. Ne?
Ja, genau, weil sozusagen diese Botschaft natürlich auch dann dazu provozieren, dass man, also das bei Laplanche ist das so, dass dann so Übersetzungsversuche, ne, dass man versucht, das zu übersetzen für sich auch und dadurch eben sowas wie Bedeutung oder Sinn produziert. Ja, genau. Und zu dem Übergriffbegriff, das ist ein Begriff, der mich tatsächlich schon lange verfolgt, weil mich das immer auch interessiert hat. Also dass das ja erstmal natürlich was sehr negativ, kulturell sehr negativ aufgeladen ist und auch aus guten Gründen natürlich, ne? Also wenn man jetzt an diese, was damit verbunden wird, an gewaltsamen oder an sexuellen Übergriffen jetzt in diesem engen Sinne gefasst, ist das ja klar, dass das auch was hoch problematisches und abzulehnendes und so weiter ist. Und gleichzeitig ich es so interessant fand, dass man aber Sexualität, das ist eben auch ein Forschungsfeld von mir, dass man Sexualität psychoanalytisch betrachtet eben eigentlich nur als Übergriff denken kann. Also weil das ist eben, da geht es ja genau, dass da etwas übergreift, dass da eine Art von Verführung stattfindet und so weiter. Also da geht's ja gerade nicht darum, dass die Grenzen immer so klar sind und diese ganze, gerade wenn man das eben psychoanalytisch denkt, dass da eben auch bewusste, unbewusste Prozesse im Spiel sind und so weiter, dann ist da eben auch Mess, ne? Und das macht es ja auch erregend.
Auf jeden Fall, dass ein Ja, Nein bedeuten kann, was ja so ein großes Problem wird, wenn man das jetzt gerade versucht, vertraglich festzusetzen. Da merkt man ja, wie da zwei Sprachauffassungen nicht ganz zusammenpassen wollen, dass also die ganze Consent, der ganze Consent-Diskurs, ein Ja heißt Ja und ein Nein heißt Nein. Und in der Sexualität ist es so einfach eben nicht. Und das ist messy, ja. Ne?
Ja, genau. Ja. Und das Interessante ist ja auch, dass selbst sozusagen, wenn man solche Vertragswerke schafft, die ja auch wieder erotisch aufgeladen werden können, man kommt aus diesen Schleifen nicht wieder raus irgendwie. Ne?
Du meinst jetzt so in sadomasochistischen, da spielt der Vertrag zum Beispiel eine große Rolle. Ja, oder auf vielfältige Weise, sagen wir so.
Ja, genau.
Dem
ja.
sind keine Grenzen gesetzt.
Ja, da reibt sich tatsächlich was, ja.
Ja, genau. Und diese Reibung oder diese Grenze, es geht ja irgendwie immer um das Aushalten einer Spannung an der Grenze, bei den Messies, in der Sexualität und so weiter. Und ich habe mich auch gefragt, ob jetzt zum Beispiel der New Materialism, um den nochmal einzubringen, ob da in der, wenn man Entitäten als Akteure fasst und zu Netzwerken verschaltet oder zu Gemischen oder sowas, ob man damit eigentlich nicht diese Reibung und Spannung killt.
Also ja, genau.
Ist eine Beschreibung
das
ist der Welt,
aber Punkt, an dem wir eben schon mal waren, glaube ich. Ne?
Genau, ja, ich komme immer wieder.
Genau. Das finde ich genau auch. Ja.
Ja. Und dann. Und
man muss eben verrückterweise gerade den Versuch, etwas durchlässiger zu machen, muss man etwas ausklammern. Mhm. Das finde ich so verrückt auch. Also das ist so eine komische Figur, die mir da so auffällt.
Ja. Ja. Und die Durchlässigkeit hat ja wieder mit dem Übergriff total zu tun. Also irgendwie kommen immer wieder, also ich finde, ich merke, dass hier diese Begriffe wie Überfluss, too much, Übergriff, aber Durchlässigkeit, das ist natürlich alles hier ein Themenfeld. Ne? Also
ja,
das
hat alles stimmt.
Miteinander zu tun.
Ja, du siehst, wo meine Faszination liegt.
Insa, vielen Dank für dieses Gespräch. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, ich danke auch sehr, sehr und es war sehr anregend für mich und ich danke dir dafür.